Zamperl Amore, der Hunde-Podcast aus München.
Hallo, ich bin Denise und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei der allerersten Folge von Zamperl Amore. Ich habe für Folge 1 gesprochen mit Sonja, einer Tierschützerin. Wir haben uns vor allem über Auslandshunde unterhalten und mein, ich sag mal, allererster Stargast ist Florian Weiß. Er moderiert unter anderem für das ZDF Leute heute. Und ich war mit ihm und seiner Hündin Emma im Englischen Garten unterwegs. Total verrückt, ich mache einen Podcast über Hunde und habe selbst einen Hund. Dora heißt die junge Dame. Sie ist eine sehr sympathische Pointer-Mischlings-Lady aus dem Münchner Tierheim. Eigentlich kommt sie aber aus Griechenland, ist also damit ein Hund aus dem Auslandstierschutz. Und genau darüber habe ich mit Sonja gesprochen. Mit ihr habe ich mich getroffen, um eben über ihre Arbeit zu sprechen. Sie selbst hat auch eine junge Hundedame aus Griechenland, die sie auf der Straße getroffen hat. Und da war es wirklich Liebe auf den ersten Blick, denn es gab da schon ein paar Probleme.
Mowgli hatte gebrochene Hinterbeine und gebrochenes Becken, alte Brüche, die zwar schon verheilt waren, aber die Beine hatten eine Schiefstellung. Und somit war eigentlich klar, dass sie auf der Straße dort nicht weiter alleine überleben könnte. Oder die Frage ist, wie lange. Sie hatte auch noch Schrauben in einem Knie. Die wurde operiert, nur die Schrauben hat keiner mehr rausgenommen. Die haben sich mittlerweile schon entzündet und von daher war es klar, dass sie nochmal medizinische Eingriffe benötigt. Und ich habe sie erst nur als Pflegehund aufgenommen mit Option auf Endstelle, weil man eben erst gucken musste, passt in meinen Alltag, schafft sie mein Leben mit mir zu führen, weil sie muss mit ins Büro, sie muss überall mit dabei sein. In einer Stadt wie München ist es halt mal schwierig für die Hunde, gerade wenn sie aus dem Ausland kommen und noch nicht so den Stadttrubel kennen. Wir sind im Endeffekt am Freitag aus Griechenland zurückgekommen. Am Montag ist sie mit ins Büro gegangen und es hat tatsächlich von Anhieb, also vom ersten Tag an relativ gut geklappt. Klar, sie hatte ihre Angstattacken, aber wir haben es zusammen durchgezogen und von daher war schnell klar, dass sie bleiben darf.
Da Sonja ja Expertin ist in Sachen Auslandshunden, habe ich sie gefragt, worauf man denn achten sollte, wenn man sich einen Hund aus dem Ausland zulegen will.
Generell ist es eigentlich unser Ziel, dass die Tiere, die Straßenhunde im Ausland weniger werden, dass man sie reduziert, dass es nicht immer nur Ziel ist, alle auszufliegen, alle nach Deutschland oder in andere Länder zu bringen. Was viele, glaube ich, hier falsch interpretieren. Viele denken, ich muss diesen Hund retten, ich muss ihm was Gutes tun. Das ist zum einen nicht immer der Fall, wenn ich einen rumänischen Straßenhund hole, der immer auf der Straße gelebt hat, glücklich in Freiheit war. Ja, ich hole ihn hier auf die Couch, er kennt das Haus nicht, er kennt gar nichts. Hängt immer mit dem Hund zusammen, aber die Leute müssen sich bewusst sein, es ist kein Retriever aus der Zucht, der das Haus kennt, der alles kennt. Es sind viele Hunde dabei, die das alles neu lernen müssen. Und wenn ich keine Erfahrung habe, also als Ersthund, sage ich mal, ist es so, dass ich immer dazu raten würde, schau dir den Hund erst in einem deutschen Tierheim an oder jetzt halt von uns gesprochen, wo ich sage, wir haben viele Auslandshunde auch hier im Tierheim. Guck sie dir da vor Ort an, geh mit ihnen Gassi, lern sie ein bisschen kennen. Mach es nicht, dass du sie aus dem Internet nach dem Foto kaufst, was wir auch beim ersten Hund gemacht haben. Sind auch am Anfang ziemlich auf die Nase gefallen, war ein Schäferhund Border Collie Mischling. Als Anfänger ist halt die Kombination der Rassen schon, sage ich mal, herausfordernder. Dadurch, dass der Hund auch noch angstbelastet war, haben wir das, wenn wir es ehrlich zugeben, nie wirklich komplett in den Griff bekommen. Das heißt, der Hund ist nie ein entspannter, für sich in sich ruhender Hund geworden, was mir im Nachhinein immer noch sehr leid getan hat. Und das ist das, was man, glaube ich, am Anfang einfach unterschätzt.
Und ich habe es vorher ja schon verraten, Dora kommt auch aus Griechenland, aber ich möchte fast sagen, eher so aus Zufall, es war nicht geplant. Ich war mit meinem Freund eigentlich immer überlegen, einen Welpen vom Züchter zu holen. Und dann hat mir jemand gesagt, hey Denise, schau doch da mal ins Tierheim, da gibt es auch Hunde aus dem Ausland. Schau dir doch mal wenigstens die Hunde an. Und ich war ein bisschen skeptisch, aber ich dachte mir so beim Anschauen, passiert ja nichts. Denkste, bei mir hat dann auch der Blitz eingeschlagen und ich war wirklich sofort in Dora verschossen und bin dann die nächsten 3 Wochen lang regelmäßig hin, um mit ihr Gassi zu gehen und zu gucken, wie sie so tickt und ob das mit uns passt. Und das hat super gepasst. Zum Thema Hund aus dem Ausland gab es dann auch bei mir die verschiedensten Reaktionen. Eine war zum Beispiel, mei, der Hund, der ist bestimmt unendlich dankbar. Da wollte ich von Sonja wissen, ist das denn so? Ist ein Hund aus dem Ausland dankbar?
Also ich sage, der Hund, der lebt im Hier und Jetzt. Natürlich, er freut sich. Ja. Er freut sich jeden Tag, oh cool, ich habe eine schöne Couch, ich habe mein Essen, finde ich cool. Ja. Aber der Hund, denke ich jetzt einfach, wird das jetzt nicht so rückverfolgen und sich jeden Tag denken, boah, das ist meine Retterin, Mann, die hat mir das Leben gerettet. Ja. Er ist dankbar, er liebt seinen Menschen, ja. Er ist glücklich, Aber das ist dann doch sehr vermenschlicht, wenn man, glaube ich, immer so denkt. Es sind natürlich Hunde, klar, merke ich auch, wenn wir im Ausland einen von der Straße holen und er legt sich ins Bett und du siehst ihm schon das an, er ist erleichtert. Ja? Er kann endlich wieder in Ruhe schlafen, er muss keine Angst haben, er hat ein Dach über dem Kopf, er hat Essen. Sie sind anhänglich, ja, aber es sind auch viele Auslandshunde, die dich am Anfang nicht mehr im Hintern angucken, ja, weil sie sagen, was machst denn du hier, ja? So, lass mich in Ruhe. Und du hast mit vielen auch am Anfang erstmal einen Kampf, du hast, oder nicht einen Kampf, aber du hast eine Diskussion, bis die Fronten geklärt sind, ja. Und eben gerade mit selbstbewussten Rassehunden auch, wo ich sage, das ist halt auch immer ein Unterschied, habe ich Hunde aus dem Süden, ja, oder habe ich eher aus dem Rumänien, aus den Gebieten, es sind andere Rassen, es sind dort mehr Hütehunde drin, mehr Herdenschutzhunde, die sich ganz anders verhalten als die, Südländer wie Podenkos als Jagdhunde, ja. Das ist halt einfach dann auch ein Unterschied, wie sie mit ihren Menschen umgehen.
Generell ist ja die Frage, wenn man sich einen Hund zulegen möchte, was soll es denn für einer werden? Aktuell auf Platz 1 der Beliebtheitsskala ist ja der Mischling. Kann man denn eigentlich sagen, dass es klassische Unterschiede gibt zwischen einem Rassehund und einem Straßen-Auslandshund?
Nee, ist, glaube ich, schwierig, weil ich habe mittlerweile auch, ich meine, ich hatte selber nie einen Rassehund, habe aber jetzt auch von anderen gehört, die auch Problematiken mit Rassehunden hatten, ja. Auch so der Standard, die Angst immer beim Auslandshund ist ja auch, was bringt er mir mit? Das ist zum einen die Mittelmeerkrankheiten, wo man gewisse Ängste hat, ja, wo ich sage, Mai, beim Rassehund hast du oft Zuchtproblematiken, ja, dass er eine Vorschädigung hat aufgrund seiner Zucht, die du auch nicht alles im Vorfeld ausfindig machen kannst. Es ist dann so der klassische Fall bei Auslandshunden, dass sie mit Giardien kommen. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Das sind einfach scheiß Viecher, die im Kot sind. Du kannst sie nur mit Hitze abtöten. Es ist echt sehr nervig, ja. Habe jetzt aber auch von einer befreundeten Trainerin immer wieder die Rückmeldung, dass dann ganz viele Rassehunde ebenfalls mit Giardien kommen. Wo du dann wieder sagst, das ist einfach ein Vorurteil, dass es nur die Ausländer sind, die sie mitbringen. Es ist schwierig, da jetzt irgendwie Vor- und Nachteile zu finden. Ich finde es okay, wenn sich jemand einen Rassehund zulegt, der wirklich diese spezielle Rasse braucht aufgrund einer Arbeit, ja, wenn ich sage, ich bin Jäger, ich brauche einfach irgendwie einen Vorstehhund, ich brauche das, ich habe eine Schafzucht, ich brauche tatsächlich einen Hütehund, finde ich es geil, weil dafür wurden die Hunde gemacht und die Hunde gehen dann in ihre Arbeit auf, ja, wenn ich mir dann einen Mischling nehme, der die Arbeit nicht gut leisten kann, ist halt schwieriger, wo ich sage, da ist absolut okay, Rasse zu nehmen. Für private Haushalte ist es halt eher immer problematisch, die aufgrund der Schönheit, der Optik sich dann Rassehunde anschaffen, weil sie jetzt gerade in irgendeiner Fernsehserie ganz speziell immer angepriesen werden. Das geht nach hinten los. Wenn ich sage, wenn der Hund nicht in seinem Job arbeiten kann, wird er meistens von seinem Verhalten her eher auffälliger. Er ist gelangweilt, er ist nicht ausgelastet, bringt wenig. Aber schwieriges Thema, ja.
Und wer sich jetzt vielleicht denkt, oh, irgendwie würde ich mich auch gerne im Tierschutz engagieren, was kann ich denn da tun, wollte ich von Sonja wissen.
Wenn ich mich aktiver im Auslandstierschutz engagieren möchte, ist es halt, denke ich mal, die erste Arbeit, klar, wie immer halt Internetrecherche, ja, gucke ich mir die Vereine an, gucke mir erstmal die Homepage genau an und gucke dann, dass ich zu jemandem Kontakt aufnehmen kann. Ein guter Verein wird immer auch bereitstehen für Gespräche, dass man sich auseinandersetzen kann. Viele Vereine suchen Hilfe vor Ort. Wobei ich auch sagen muss, bei mir war es sehr schwierig. Als ich zuerst gesucht habe, habe ich viele Vereine nur gefunden, die nur Tierärzte haben wollten, ausgebildete Leute haben wollten. Man muss sich dann einfach ein bisschen schlau machen. Wenn man jetzt eben, so wie ich, keine Kenntnis hat, dann arbeitest du halt einfach nur als Tierpfleger. Das heißt, einfach Gehege sauber machen. Es ist anstrengend. Wenn man es macht, dann bist du es ein 24-Stunden-Job, weil du die ganze Zeit sprungbereit sein musst. Es kommen Notfälle rein. Du sitzt den ganzen Tag in Kacke und Dreck, je nachdem, in welchem Land du arbeitest. Das ist jetzt nicht dieses saubere Tierheim wie bei uns, wobei es viele sehr gut geführte Tierheime im Ausland mittlerweile gibt. Man muss für sich, denke ich, einfach entscheiden, wie viel Zeit kann ich investieren, wie viel Zeit möchte ich investieren. Man kann auch mit ganz kleinem Aufwand helfen. Es gibt viele Tierheime, wie ich kenne es auch eins in Rumänien, da ist es einfach nur mit 25 Euro kannst du einem Hund dann die Ausreise finanzieren. Darauf sind die auch sehr angewiesen. Du kaufst einfach ein Ticket, 25 Euro tut, glaube ich, den wenigsten Leuten weh oder es ist machbar und du hast auch schon wieder einem geholfen.
Als das Mikro schon aus war, da ist Sonja noch was eingefallen und zwar Flugpatenschaften. Da gibt es jetzt wirklich die unterschiedlichsten Meinungen dazu. Wichtig ist aber, dass man das nur über eine seriöse Tierschutzorganisation macht und sich vorher natürlich gut informiert. Vorher schon angekündigt und jetzt auf meiner persönlichen Podcast-Show-Treppe Florian Weiß. Er ist Moderator beim ZDF, unter anderem für Leute heute. Er moderiert aber auch bei Antenne Bayern und dann ist er auch noch ein ziemlich gut gebuchter DJ. Mit ihm und seiner Hündin Emma, einem Schäferhundmix, habe ich einen schönen langen Herbstspaziergang im Englischen Garten gemacht. Und zuerst wollte ich von Florian wissen, wie die beiden eigentlich zusammengefunden haben.
Ja, also Emma war ein Härtefall und ich bin über eine E-Mail auf sie gestoßen. damals bei Antenne Bayern, eine Volontärin, eine Auszubildende von uns, hatte eine sehr gute Freundin, die ab und zu Hunde aus Ungarn aus diesen sogenannten Tötungsstationen holt. Also eigentlich sind das riesengroße Tierheime. Die haben diesen Namen bekommen, weil die Hunde dort nach 6 Monaten, wenn sie keiner mitnimmt, getötet werden. Die werden dem Problem einfach nicht Herr. Das ist furchtbar, aber es ist so. Und Emma, damals noch Buju, ungarischer Name, kam nach Deutschland und sie wollte keiner. Auch die Frau, die sie eigentlich adoptiert hatte, also per Foto schon, wollte sie dann nicht mehr, weil Emma halt groß und auch also grundsätzlich aggressiv gegenüber anderen Hunden und damals auch gegenüber Menschen teilweise war. Und meine damalige Freundin und ich, wir sind beide mit Problemhunden groß geworden. Ich bin mit Schäferhunden aufgewachsen. Die haben gesagt, wir probieren es mal. Die ist in München durch 2 Wochen lang durch verschiedene Hände gereicht worden. Unter anderem war sie bei einer Tagesmutter, was ein Desaster war. Dass da nichts passiert ist, ist ehrlich gesagt ein Wunder gewesen, weil der Hund lief zwischen krabbelnden Kindern rum. Wir haben sie dann genommen und haben gesagt, wir machen das jetzt mal ein paar Monate und schauen, wie es läuft. Und ich hatte sie 5 Tage und an Tag 6 hat sie dann 9 Welpen auf die Welt gebracht.
Wie? Einfach so? Das wusste man vorher nicht.
Nee, ich glaube, ein Tierarzt hätte es gesehen, aber ich nicht. Und man hat uns erzählt, sie hätte große Zitzen, weil sie scheinträchtig wäre, weil sie in Ungarn geworfen hätte. Und man hätte die Kinder getötet. Aber das stimmte halt nicht. Die waren halt noch im Bauch. Und ich hatte Sendung an dem Abend, es war 22 Uhr und ich kam aus der Kaffeeküche zurück und mein Hund war schon den ganzen Tag total apathisch, hat auch ein paar Mal ins Eck gemacht, also groß. Und ich dachte, was ist denn mit der los? Auf jeden Fall kam ich ins Studio zurück und plötzlich hörte ich hinter mir ein Fiepsen und da krabbelte das erste kleine Hundebaby über unseren Studioboden. Und es kamen dann noch im Laufe der nächsten 12 Stunden 8 weitere. Eins davon kam im Mini zur Welt. Wir sind dann irgendwann nach 4 Stunden oder so sind wir Richtung Tierklinik gefahren, weil ich halt so Welpenpulver kaufen musste, weil die Emma war total geschwächt. Mhm. Die kam ja aus einem totalen Martyrium. Die hatte stumpfes Fell, rote Augen, nix auf den Rippen. Die hätte von diesen 9 Welpen keine 4 durchgebracht. Und dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren, also in die Tierklinik. Und die haben uns dann halt so einen riesen Eimer Welpenpulver mitgegeben. Das ist wie bei Babys, ne, bei Menschenbabys. Man rührt das an und verabreicht es halt. Die müssen am Tag, ich glaube, 40 Gramm zunehmen oder so. Also du musst schon gucken, dass die durchkommen. Und das war dann auch 2-3 Wochen lang echt eine haarige Angelegenheit. Aber es sind alle 9, haben überlebt.
Aber das war dann, wenn du sagst, das war quasi über eine E-Mail, als du Emma bekommen hast, dann war das eher so eine spontane Entscheidung und nicht, ich suche jetzt einen Hund.
Total spontane Entscheidung. Also objektiv gesehen eine ziemlich bescheuerte Entscheidung, weil ich habe Vollzeit gearbeitet und meine damalige Freundin hat gerade an der Uni München ihr Studium angefangen. Also es ging sich schon aus. Aber als dann die Welpen da waren, war das ehrlich gesagt ein Desaster. Ich hatte das Glück, dass meine damalige Chefin selber eine totale Hundefreundin war und mir dann einfach spontan mal 2 Wochen freigegeben hat. Sonst hätten wir das nicht hingekriegt.
Komm her. Was hier übrigens so knarzt, ist das Herbstlaub, durch das wir warten.
Ja, das stimmt.
Du konntest Emma ja mitnehmen, hast du erzählt. Und das hat immer gut geklappt, quasi Berufsleben und Privatleben mit Hund zu handeln.
Naja, also das Berufsleben mit Hund hat ehrlich gesagt nicht so gut geklappt, weil mein Hund kein leichter ist und die gerade am Anfang einen enormen Beschützerinstinkt entwickelt hat. Also die dachte, alles, was auf mich zukommt und mir die Hand gibt, ist potenziell böse und gefährlich. Und ich glaube, ich habe allein bei Antenne Bayern 2 oder 3 Hosen bezahlt. Von Kollegen, das ist kein Scherz. Die hat nicht richtig zugebissen, aber die hat halt geknapst. Und das hat halt gereicht, dass mal, ja, dass ein Loch in der Jeans war oder dass du halt eine leichte Schürfung hattest, ja. Also ich bin da glimpflich davongekommen, ich hatte keine angezeigt und die Kollegen haben das auch mit Humor genommen, aber sie ist schon bis heute ein Hund, der ein Schutzhund halt, ne? Die stellt sich schon dazwischen, wenn da jemand kommt, den sie nicht kennt und der mich überschwänglich umarmt, das findet die komisch. Also sie würde jetzt niemanden bösartig attackieren, aber die geht halt, wie ein Schäferhund so ist, geht die dazwischen. Den hat sie noch gar nicht entdeckt, der gerade hier auf uns zukommt. Das ist ein anderer Hund, ich weiß gar nicht, ob Rüde oder Weibchen. Mit Rüden kann sie gut. Bei Weibchen so jede 5. klärt sie die Rangordnung.
Als hätte ich es geahnt, habe ich Dora nicht mitgenommen.
Ja, ich meine, wenn Dora süß und verspielt ist und rumrennt, dann schaltet die auch auf Spielmodus um. Also das ist nicht so, dass der Hund, also dass Emma grundsätzlich ein Terminator ist. Ja? Also die das kommt immer so auf die Situation. Ich kann ihre Codes nicht immer lesen. Jetzt guck mal, was auf.
Ja, schauen wir mal.
Du? Also meine schon wieder im Schleichschritt. Jetzt rennt die andere weg. Das ist gut, weil wenn die andere wegrennt, schaltet meine auf Spiel um. So, gut, jetzt hat sie schon keinen Bock. Jetzt wartet sie, bis die andere kommt.
Ah,
so, jetzt rennen sie umeinander rum. Meine macht einen auf, ich lege mich mal hin und wenn sie dann in Reichweite ist, checkt sie, was es ist. Ja, es kommt nicht so weit, weil meine Töle ist zu alt. Ich meine, die ist 13. Ne? Die,
13?
Ja, schon? Ja, die ist 13. Und für einen Hund in der... Guck, jetzt spielt sie. Jetzt hat sie Bock, obwohl es ein Weibchen ist. Also es geht schon auch oft gut. Es ist nicht so, dass mein Hund... Nicht, dass das Bild entsteht. Ich hätte da so ein Killer-Biest.
Nein.
Nein, nein. Aber ich muss man dazu sagen, ich habe auch schon zweimal Tierarzt vom anderen Hund zahlen müssen. Einmal war es nur ein Hämatom, also wie so eine Art Prellung. Und ein anderes Mal musste der andere Hund leider mit 5 Stichen genäht werden. Da muss ich aber zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte meine an der Leine und der andere war frei.
Es gibt ja so eine bestimmte Spezies von Hundebesitzern. Wie würdest du dich denn eigentlich bezeichnen? Welche Art von Hundebesitzer bist du? Ja, der so, der will nur spielen.
Im Gegenteil. Das ist so wegen der Emma. Ich habe gehörigen Respekt vor Hunden. Und ich sage Leuten auch ganz deutlich, wenn die mit Hund auf mich zukommen, meine ist nicht ohne. Ich würde auch einen Hund, der höher ist als irgendwie ein Chihuahua, nicht unbeaufsichtigt mit einem Säugling irgendwo lassen. Egal, wie süß der mit anderen Kindern ist. Das ist im tiefsten Herzen, und ich habe das schon so oft erlebt, ist es halt immer noch, in Anführungszeichen, ein wildes Tier. Ganz wild ist er nicht mehr, das ist schon domestiziert, ja. Aber Hunde sind manchmal unberechenbar. Und meine ist da nur die Spitze des Eisbergs. Also das kann gut gehen, aber ich habe jetzt einen Neffen seit 5 Monaten. Und die ist schon eifersüchtig. Ich würde die niemals, auch nur 10 Sekunden, alleine mit dem Kind auf dem Boden lassen. Niemals. Also klar, meine kriegt einen Maulkorb auf, auch beim Gassigehen, wenn ich sie rumlaufen lasse. Einfach nicht, weil ich es muss, sondern weil mir das lieber ist. Ich habe einfach keinen Bock auf Stress. Ja? Und die Emma hat sich an diesen Maulkorb gewöhnt, das macht ihr nichts aus. Klar, Mama versucht, sie runterzukriegen und dann gibt sie aber nach 2 Versuchen auf und dann ist auch gut. Aber also ich bin überhaupt keiner, der will nur spielen. Gar nicht. Es gibt sicherlich Millionen tolle, liebe, süße Hunde, die in ihrem Leben noch nie was Böses getan haben. Aber ich habe jetzt einen Neffen. Ich werde dem schon, wenn der das kapiert, auch so früh wie möglich beibringen. Hör zu, nicht alle Hunde sind lieb und nett und nicht alle Hunde kann man streicheln. Und ich hatte mit ihr schon oft die Situation im Biergarten. Der Hund ist angeleint, sitzt mir unterm Tisch und ich sehe das Kind nicht, das von hinten unter den Bierbänken durchkrabbelt, weil sie den Hund entdeckt hat. Ich hatte immer Glück, weil ich dem Hund immer rechtzeitig, also ich habe den Hund einfach, wenn ich ihn mitgenommen habe, wo Leute waren, immer einen Maulkorb aufgezogen, aber die hätte schon 2-3 Mal geschnappt. Weil klar, die erschrickt, weil da hinten kommt ein Kind. Das Kind ist halt ein Kind, ja, das sieht einen Hund und liebt Hunde und das kennt es auch nicht anders und krabbelt auf den Hund zu. Und dann ist halt mein Schäferhund mit 38 Kilo, der sich umdreht und der sich denkt, wer bist du, was willst du von mir? Das ist mein Gebiet und dann schnappt die. Und das reicht im Zweifelsfall, damit ein 4-Jähriger für sein Leben lange Narben im Gesicht trägt. Und das Risiko gehe ich einfach nicht ein. Weiß nicht, also klar, ich habe so viele Freunde mit Hunden, die total zauberhaft sind, auch mit Kindern. Aber es gibt ja diese berühmte Geschichte mit diesem Husky, der in einer Familie groß geworden ist, mit Kindern groß geworden ist. Das dritte Kind, ein Säugling, mit dem Husky im Garten. Die Mutter geht rein, will eine Limo machen, kommt zurück. Hund hat das Kind totgebissen. Und der Husky hat noch nie irgendwas gemacht. Aber
steck's halt nicht drin. Emma ist ja entspannter geworden, habe ich so rausgehört. Hast du das alleine geschafft oder mit Hilfe? Oder einfach unglaublich viel Arbeit?
Nee, viel Arbeit habe ich da nicht investiert. Dafür bin ich ehrlich gesagt auch viel zu faul. Ich bin auch nicht konsequent. Ich hätte die viel härter rannehmen müssen. Und dafür bin ich einfach zu weich gewesen. Ich sage mal so, ein Hund, dem du über Jahre hinweg das Gefühl gibst, dass er von Menschen geliebt wird, der verändert sich. Da musst du die gar nicht durch 10 Hundeschulen schicken und die mit Goodies belohnen die ganze Zeit. Da gibt es sowieso 100 Philosophien. Und ich weiß nicht, welche da die richtige ist.
Würdest du denn sagen, Emma hat dich als Mensch verändert?
Ja, ja. Man passt sich gegenseitig an, ne? Also vor allem, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren. Weil in den letzten Jahren hat sie halt körperlich echt nachgelassen. Oh, jetzt kommt es auf, jetzt guck, jetzt, das ist, glaube ich, ein kastrierter Rüde. Mal schauen, was sie macht. Ja, er rennt weg. Sie kommt nicht hinterher, springt hoch auf den Berg, da ist ein Hügelchen, da jetzt läuft sie außenrum hoch. Guck, jetzt checkt sie aus, was er ist. Ja, es scheint noch ein ganzer Rüde zu sein, weil sonst würde sie wahrscheinlich zumindest schon mal Dominanzverhalten zeigen. Weißt du, da geht sie mit der Schnauze über die Schultern, erwartet Respekt, ja. Aber der hat überhaupt nichts, dem ist das wurscht, der ist jung, glaube ich noch. Und auch irgendein Bastard, da ist auch alles Mögliche drin, wahrscheinlich ein Straßenhund. Die sind ja meistens super. sozialisiert. Meine ist ja aus dem Zwinger groß geworden. Und das ist das Problem. Mein Hund hat von klein auf gelernt, auf engem Raum um Futter zu kämpfen. Und das sind natürlich die denkbar schlechtesten Voraussetzungen. Dieser Hund hat es 5 Jahre gemacht, die kennt nichts anderes als Kampf. Die gerät an einen Hund und muss sofort die Rangordnung klären, weil das ist ihre Überlebensstrategie gewesen, 5 Jahre lang. Und ein Hund, der 5 Jahre lang so eine Strategie gefahren hat, den erziehst du auch nicht mehr um. Also klar, du kannst sie anders konditionieren, aber davon bin ich überzeugt, egal in welche Hundeschule du marschierst, dieses Tier, in diesem Tier steckt ganz tief drin, ein anderer Hund muss erstmal in der Rangordnung gecheckt werden, sonst könnte das für mich ein Problem sein. So, das ist wie ein junger Mensch, der irgendwie 15 Jahre lang von seinem Vater verprügelt worden ist. Das hinterlässt Spuren. Das geht nicht mehr ganz raus, glaube ich zumindest.
Hat denn Emma irgendwelche liebenswürdigen Macken?
Das ist eine gute Frage. Also zu Hause legt die sich wirklich bei jedem, der sie anspricht, sofort auf den Rücken und streckt alle Viere von sich. Da ist sie das krasse Gegenteil von dem, was du hier auf der Wiese mit ihr erlebst. Sie hat, wenn sie ein schlechtes Gewissen hat, das passiert heute nicht mehr, aber das ist viele Jahre so gewesen, hat sie vor lauter Angst vor Rüge, obwohl ich sie nie bestraft habe, nie, vor lauter Angst vor Bestrafung pinkelt die auf den Boden. Ich glaube, das ist halt, das kennt die halt noch so. Die hat wahrscheinlich auf diesem Bauernhof, auf dem die groß geworden ist, in einem Zwinger, hat sie wahrscheinlich für jedes Fehlverhalten eine Tracht Prügel bezogen. Und ich schätze vor allem von Männern, weil sie immer noch auf Männer entweder ängstlich oder ängstlich aggressiv reagiert.
Habt ihr irgendwelche Rituale? Bei uns ist es ja so, dass Dora gerne am Morgen einfach mal so von ihrem Körbchen im Wohnzimmer ins Schlafzimmer tapst und guckt, ob mein Freund und ich noch im Bett liegen. Dann gibt es einmal so ein Knutscher mit der Schnauze, wo man dann so aufwacht. Habt ihr auch irgendwie Rituale, in welcher Art auch immer?
Also im Sommer, und das ist auch eine ihrer Macken, wenn ich die Fenster in der Wohnung auflasse, weil ich wohne im Dach und da wird es sehr warm, hat sie Angst vor den Geräuschen, die der Wind in der Wohnung erzeugt. Das können ganz subtile Geräusche sein, die kriegen wir teilweise gar nicht mit. Und dann kommt sie zu mir ins Schlafzimmer und legt sich die ganze Nacht nebens Bett. Aus Angst. Es ist nicht so, dass sie zittert wie Espenlaub, aber ich merke ja an, dass sie verunsichert ist. Und ich sehe auch, wie ihre Ohren hochgehen. Und sie hat große Ohren, wie du siehst. Also die sind auch im Halbdunkel unverkennbar. Und ich weiß, wenn mein Hund etwas komisch findet, dann kommt die. Ich wache dann morgens um 5:30, wenn es langsam hell wird, wache ich dann auf und höre so, wie mein Hund langsam sich streckt und dann Richtung Wohnzimmer und Schlafplatz tappt. Keine Ahnung, aber nachts ist ein Hund, der Angst vorm Dunkeln hat und vorm Wind.
Sehr sympathisch.
Ja, immer.
Weil ich da gerade eine Krähe vorbeifliegen sehe und meine Hündin hat so ein bisschen Jagdanteil in sich. Steht total auf Krähen und Eichhörnchen. Es ist noch nie was passiert. Die Tiere sind immer schneller als mein Hund.
Ja, bei mir auch so. Emma versucht, seit ich sie habe, ein Eichhörnchen zu fangen. Eichhörnchen sind ihr Nummer-1-Reiz. Ich glaube, selbst wenn man ihr 2 Beine amputieren würde, würde sie noch versuchen, das Eichhörnchen zu jagen. An Nummer 2 stehen Gänse. Da hat sie ja mal eine vom Himmel gepflückt. Die ist nicht schnell genug gestartet, das ist ein paar Jahre her. Ich war aber Gott sei Dank sofort da und die Gans ist dann auch weitergeflogen. Komischerweise hat sie am Flügel. Also die Gans wollte starten und der Hund ist hochgesprungen und hat sie am Flügel runtergezogen. Aber ich war wirklich 2 Sekunden später da. Und bevor sie also nachbeißen konnte, habe ich den Hund schon am Unterleib, da hat sie dann abgelassen, weil ihr das wehgetan hat, habe ich sie am Unterleib aus der Gans rausgeholt. Das waren ja Ausgewachsene. Und Mäuse frisst sie im Ganzen, wenn sie eine kriegt. Und das waren einige in den letzten Jahren. Wie eine Katze, die stolziert übers Feld. Und inzwischen ist sie, weil sie älter geworden ist, nicht mehr ganz so schnell. Jetzt kommt wieder ein Hund. Oh, 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 oh. Nett sein, alles gut. Ist doch ein Junge, Emma.
Sorry.
Alles gut. Ist ein Junge. Okay?
Aber ich kann jetzt von außen betrachten, du kannst deinen Hund lesen.
Ja, ja, ich habe sofort gesehen. Das war der Klassiker. Die liegt rum, ja, liegt bei mir. Es kommt ein anderer Hund, der in unseren Aktionsradius tritt. Und das reicht ihr dann. Da ist es dann auch egal, ob es ein Rüde oder ein Weibchen ist. Da geht sie hin und sagt, hör mal, mein Freund, so, also bis hierher nicht weiter. Und das war gerade. Aber das sehe ich dann natürlich schon an, auf 100 Meter. Deshalb habe ich sie mir jetzt gleich geschnappt. Sonst hätte der jetzt gerade, der hat blöd geschaut jetzt, der schwarze Labrador. Der ist nämlich ein ganz Lieber. Ich glaube, der hat noch nie was Böses in seinem Leben gesehen. Und dann stößt er auf meinen ungarischen Panzer.
Aber ich fühle mich gerade ein bisschen geehrt, weil Emma offensichtlich kein Problem mit mir hat. Obwohl ich jetzt so sehr nah neben dir stehe, weil ich dir das Mikro immer unter das Näschen halten muss.
Also Hunde können ja Menschen viel genauer lesen, als Menschen sich gegenseitig lesen können. Also davon bin ich überzeugt. Die haben Instinkte, die wir schon lange nicht mehr haben. Wofür auch? Wir leben in einer Zeit, also zumindest wir hier in Mitteleuropa, es gibt keine Kriege, es kommt kein Grizzlybär aus dem englischen Garten plötzlich auf uns zu, um uns zu reißen. Wir haben diese ganzen Instinkte, diese Urinstinkte haben wir ja abgelegt über die letzten hunderte von Jahren. Und ein Hund hat die schon noch, glaube ich, also vor allem so eine wie meine. Und die liest dich halt und die denkt sich, ach, das ist die ist nicht gefährlich. Nicht, dass du nicht ab und zu gefährlich sein könntest, möglicherweise, aber...
Nein, ich bin ganz harmlos. Ja. Aus deiner eigenen Erfahrung heraus, was würdest du Menschen empfehlen, die sich gerne einen Hund aus dem Ausland zulegen würden?
Ich würde immer applaudieren und sagen, ja, go for it, weil es ist immer besser, ein Tier zu adoptieren, als aus irgendeiner Züchtung zu kaufen. Es gibt genug, mehr als genug, so viele, dass in vielen Ländern Hunde auf furchtbare Art und Weise vergast und erschossen und verprügelt oder totgeprügelt werden. Und ich habe schon das Gefühl, also meine ist mir gegenüber überaus loyal. Also ich habe ja auch Freunde, die haben Hunde aus der Zucht. Gut, das sind auch andere Rassen ein bisschen, ne? Aber mein Hund ist halt, da merke ich schon, die würde mich, glaube ich, bis ans Ende meiner Tage, wenn sie es erleben würde, wäre die an meiner Seite. Die weiß schon, dass es bei mir gut hat. Weil die kennt es auch anders. Also ich weiß es nicht, ob ein Hund 5 Jahre, nachdem man ihn aus einer schwierigen Situation gerettet hat, in Anführungszeichen, so sieht der Hund es ja nicht. Ja? Also der kann das ja nicht definieren. Der denkt sich ja nur, okay, da schlafe ich, da kriege ich Futter, das ist mein Rudel. Ja? Das passt gerade ganz gut. Ja? So denkt der Hund. Aber es ist das beste Rudel für den Moment, für den Hund. Und deshalb... würde ich immer sagen, ja, lieber adoptieren. Ich meine, es gibt Leute, die wollen sich zum ersten Mal in ihrem Leben einen Hund zulegen, ja. Und denen würde ich jetzt nicht unbedingt eine Rottweiler-Mischung, der 4 Jahre alt ist, aus dem Tierheim aufschwätzen, weil ich glaube, die sind damit überfordert. Also gerade so Hunde wie Dobermänner, Mischlinge, wo Rottweiler drin sind, wo Schäfer drin ist, da wäre ich jetzt schon, wenn ich überhaupt keine Hundeerfahrung habe, vorsichtig. Weil... du traust dich auch nicht, wenn du das nicht weißt, dem Hund gegenüber dominant genug zu sein. Und der Hund tanzt dir dann ganz schnell auf der Nase rum. Das kann auch böse ausgehen. Ich habe von einem Fall gehört, wo der Hund das Herrchen gegen seine Frau verteidigt hat. Also die Frau durfte nicht mehr zu ihrem Ehemann aufs Sofa. Das war so eine Dobermann-Mischung, auch im Tierschutz. Die sind dem nicht Herr geworden und die mussten den abgeben. Der hat ein gutes Zuhause bekommen irgendwann mal. Jemand, der halt sehr konsequent mit diesem Hund umgegangen ist, von Anfang an. Im Grunde genommen ist es gar nicht so schwer. Du machst alle Fehler, die du machen kannst, machst du in den ersten paar Tagen. Der Hund liest dich wie ein offenes Buch. Der beobachtet dich, der checkt, was er kann und was er nicht kann. Der wird auch versuchen, wenn es ein dominanter und ein selbstbewusster Hund ist, wie zum Beispiel meine Kanaille hier, wird so ein Hund auch gegenüber der Hand, die ihn füttert, versuchen, mal die Rangordnung zu checken. Das kriegen wir gar nicht mit. Klar, nicht jeder Hund beißt dich in den Unterarm, um zu zeigen, ich bin hier der Chef. Aber ein Hund, der zum Beispiel macht, was er will und der nicht kommt, wenn man ihn abruft und der jede Situation selber klären will, ohne dass du auch nur die Chance hast, das als Herrchen oder Frauchen zu tun, da ist der Hund der Chef, nicht du. Das ist bei meiner bis heute manchmal so. Es gibt Situationen, wenn ich abgelenkt bin, ich tippe auf meinem Handy rum, ich gucke nicht, was meine Madame hier macht, dann habe ich in der Situation kläglich versagt. Seit es WhatsApp und Instagram gibt es immer mehr Hunde, die der Chef im Ring sind, weil die Frauchen und Herrchen nur noch auf ihr scheiß Handy glotzen. Ja, so ist es.
Für schöne Bilder. Das ist ein schönes Stichwort, weil Emma auch gerade so schön zwischen uns liegt. Jetzt werden nämlich noch Bilder gemacht.
Ah, okay.
Flo, ich sag dir vielen Dank bis hierher und wünsche euch schon mal alles Gute.
Dankeschön.
Und dann haben wir ganz viele Bilder gemacht und die schönsten findet ihr auf Facebook, Instagram und auf zamperl-amore.de.
Zamperl Amore, das allerletzte.
Diese Rubrik kommt, wie der Name vielleicht schon verrät, immer ganz am Schluss. Aber das allerletzte ist ja auch ein Synonym für etwas, was so überhaupt gar nicht geht. Kurz gesagt, alles ist möglich, ich kann erzählen, was ich will. Zum Beispiel, was mich ärgert, etwa wenn Leute, die... dezent formuliert, Hinterlassenschaften ihres Hundes auf der Straße liegen lassen. Ich erzähle, was mein Hund mag, zum Beispiel Rinderkopfhaut. Oder ich gebe auch Tipps zum Gassi gehen. Und genau darum geht es jetzt in der ersten Folge. Denn als Dora ganz, ganz frisch bei mir war, da ist sie anfangs noch in die Leine gegangen, wenn wir andere Hunde getroffen haben. Deswegen war ich dann wirklich bei jedem Gassi gehen extrem angespannt, was sich natürlich auf Dora übertragen hat. Ich würde sagen, ein Teufelskreis. Deswegen war ich auf der Suche nach Gegenden, wo wir nicht unbedingt so vielen Hunden begegnen, beziehungsweise wo ich sie problemlos laufen lassen kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass sie nicht mehr zurückkommt. Damals hat der Rückruf noch nicht so ganz so gut funktioniert. Und da kann ich sagen, sehr entspannt finde ich es im Perlacher Forst. Der ist sehr weitläufig und es kommen einem dort keine Massen an Menschen und Hunden entgegen. Ich habe da zum Beispiel am Anfang auch sehr viel mit der Schleppleine trainiert. Inzwischen funktioniert der Rückruf 1a, Klammer auf, nach einem Jahr konsequentem Üben, Klammer zu. Aber trotzdem lasse ich Dora nicht überall freilaufen. Das Schöne ist aber, wo man sich nämlich überhaupt gar keine Gedanken machen muss, das ist die Hundemeile zwischen Neubiberg und Unterhaching. Die wurde extra dafür geschaffen, dass Hundehalter ihre Wauzis frei rumlaufen lassen können. Die Strecke, die ist so 2 Kilometer lang und in den Landschaftspark Hachinger Tal integriert. Auf dem Gelände, da war früher ein Fliegerhorst und deswegen gibt es da auch eine riesige Start- und Landebahn, die verläuft parallel zur Hundemeile. Da sind dann oft Fahrradfahrer, Jogger oder auch Blader unterwegs. Ich selber komme immer von der Unterhachinger Seite und ins Navi oder in Google Maps gebt ihr dann am besten an der Hachinger Heide ein. Dort kann man parken und dann ist man in ein paar Schritten im Landschaftspark und nach etwa 5 Minuten hat man die Hundemeile erreicht und ich kann sie euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Das war die erste Folge von Zampal Amore. Hat mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt und würde mich noch mehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch dabei seid. Bis dahin, tschüss!